Hallo und herzlich willkommen, liebe Church Family. Willkommen zurück zum Behind the Sermon Podcast. Ich sitze hier wieder am runden Tisch und mit mir natürlich Pastor Josh.
Hi, hi.
Und der Prediger von dem letzten Gottesdienstwochenende, Pastor Daniel Reinhold.
Hey ho, Leute.
Ich versuche immer, so ein bisschen so Energy in die Begrüßung mit reinzubringen.
Gut.
Und dann höre ich mir danach beim Cutten die Folge nochmal an und dann denke ich mir, warum bist du so lahm? Also ich, so in mir drin geht's richtig ab, aber ich kann das nicht aufs Mikro übertragen. Es tut mir leid.
Okay.
Es tut mir leid.
Dir ist jetzt schon vergeben.
Danke.
Dafür im Danke. Voraus.
Du hattest aber eine ordentliche Energy am Sonntag und am Samstag auch. I don't know. Sonntag auf jeden Fall.
Ach, wieso nicht?
Ich war Samstag nicht da.
Ja.
Wie war Samstag?
Samstag war super. Samstag ist eine sehr schöne Gottesdienst. Und Daniel war auch gut.
Mein Energy Level war nicht ganz so hoch wie am Sonntag.
Okay. Ich bestreite nicht, dass Samstag ein guter Gottesdienst ist. Ich sage nur, ich kann es nicht beurteilen.
Ich war emotionaler am Sonntag.
Okay.
Ja.
Also das hat man gemerkt, deine Emotionalität. Thema war Menschen des Thronsaals.
Mhm.
Du hast es gesagt, wir sind in keiner Predigtserie.
Richtig.
Da hast du die letzte BTS-Folge wohl nicht gehört, weil da haben wir ausgemacht, dass wir in einer Predigtserie sind. Und zwar die.
Aber so eine Pseudo.
Ja, so eine
Predigtserie.
Ja, so.
Ja.
Was hast du gesagt, George? Die Predigerherzen-Serie.
So. Ja. Aber das habe ich auch gesagt.
Ja.
Am Sonntag,
ja, das stimmt.
Jule,
ja.
Als du da warst.
Okay. Ja. Aber ja, wie kam es denn zu dem Thema? Also ja, es lag auf deinem Herzen, obviously, aber wie kam es da auf dein Herz?
Naja, mir liegt ja viel auf dem Herzen. Und aber das, was bei mir eigentlich ziemlich im Vordergrund ist, auf dem Herzen, was mich sehr beschäftigt und worüber ich auch viel lese und auch sehr viel versuche, auch in der Bibel herauszufinden, ist das Thema zum Thema Erweckung.
Mhm.
Und ich hätte jetzt theoretisch einfach über Erweckung predigen können, aber ich dachte, was sind denn eigentlich die wichtigen Sachen, die wir unbedingt wissen müssen oder die unbedingt eine Erweckungskultur ausmachen? Und da könnte man theoretisch 10 Sachen erwähnen und dann insgesamt 2 Minuten auf jedes einzelne eingehen, oder ich könnte die aus meiner Sicht wichtigsten Sachen rausziehen und über diese predigen. Und das ist für mich Lobpreis und Gebet, dass diese Sachen im Zusammenschluss eigentlich eine Gemeinde ausrüsten und befähigen, Erweckung überhaupt zu tragen.
Mhm.
Genau.
Und ich fand's cool einfach, weil, oder vor allem, wir gehen ja jetzt gerade auf eine Zeit der Erweckung zu, also durch Pfingsten, ne?
Ja.
Ist ja so Erweckungsfasten. Ich finde, was man bei uns in der Church schon länger sieht, ist, dass wir in einer Zeit der Erweckung sind. Oder vielleicht am Anfang oder vielleicht schon ein bisschen weiter als am Anfang. Aber das ist einfach cool mit anzusehen. Wir hatten jetzt wieder ein Zeugnis am Sonntag von Befreiung.
Ja.
Ornella war da. Ja, jetzt ist sie auch im Podcast. Und wir hatten auch schon andere, die von Befreiung erzählt haben. Ich weiß auch von vielen anderen, die befreit wurden von Dingen. Wir sehen auch Erweckung auf anderen Ebenen, aber wir sind gerade wirklich in einer Zeit des Aufwachens und der Erweckung. Und,
ja.
Und deswegen fand ich, deine Predigt hat super einfach in diese Zeit gepasst. Genauso wie Joshs Predigt letzte Woche.
Genauso viel.
Genauso viel.
Aber auch nicht mehr.
Ja,
nicht mehr oder weniger.
Das überlasse ich jedem selbst. du hast wirklich super Sachen angesprochen. Gebet, Lobpreis, gerade in unserer Zeit, wo wir nicht singen dürfen in den Gemeinden, muss einfach auch eine Erweckung in unserem Lobpreisleben stattfinden.
Ja.
Das hast du, fand ich, super aufgedeckt oder erzählt, dass Lobpreis nicht nur Gesang ist.
Mhm.
Was ich interessant fand, war, vielleicht komme
ja,
ich
schon da, spannend.
Ja, vielleicht komme ich da später noch drauf zurück. Ich hatte einen Gedanken, ich habe vergessen, ihn aufzuschreiben, aber du hattest einen Begriff, ich glaube, das war bei Worship, du hast nicht einmal gesagt, dass bei Worship halt oder bei Lobpreis, dass das Gesang ist, weißt du? Du
ja.
bist auf die ganzen anderen verschiedenen Aspekte eingegangen.
Ja.
was Lobpreis ist oder Lobpreis sein kann. Und hast nicht den Fokus von Gesang genommen, aber du bist einfach auf die anderen Sachen eingegangen, was einfach voll auf augenöffnend waren, fand ich.
Ja, genau. Soll ich was dazu sagen?
Ja.
Okay. Ja, also das ist bei mir am meisten heraussticht, auch in meiner Untersuchung von Lobpreis und wie Menschen so ein bisschen gestrickt sind, weil ich ja darüber auch was geschrieben habe für mein Studium, war ja, dass eigentlich Lobpreis wie so ein Ausdruck von Liebe ist. Ja? Ja. Also es gefühlte Liebe, die sich dann mitteilen will, ist eigentlich Lobpreis. Und das bedeutet, das, was sich in meinem Herzen tut, die Zuneigung, die ich habe, ja, und die ich nenne zwar die Orientierung zu einer Sache, beeinflusst, wo mein Lobpreis hinfließt. Mhm. Und wenn ich meinen Fokus und die Richtung dieser Orientierung auf Gott gerichtet halten kann, dann wird auch mein Lobpreis zu ihm fließen. Und das hat dann in dem Fall absolut gar nichts mit Musik oder Gesang zu tun. Mhm. Ja, das wird dann nur zu einem Aspekt von diesem Leben namens Lobpreis. Mhm. Und dann kann ich Gott auch alles hingeben, weil ich ihn so sehr liebe, dass ich alles ausgieße vor ihm, was mich ausmacht.
Ja.
Und dazu gehört dann auch mal Singen und was anderes. Ja,
ja.
Genau.
Tanzen oder sonst was. Und das ist ja auch, warum wir Nein zur Religion sagen.
Ja.
Weil Religion eben das ausschließt, dass es aus Liebe geschieht oder aus einem freien Willen. Mhm. Religion ist aus Tradition oder weil man Regeln befolgt. Aber wir preisen Gott aus Liebe.
Ja.
Und dein Vergleich mit dem Fußballspiel.
Ja.
Ich weiß nicht, für wie viel es neu war. Ich habe das auch in der Schule gemacht. Was auch ganz cool war, oder ne, dass man das in der Schule macht, diesen Vergleich zwischen Fußballspiel und Gottesdienst so. Mhm. Für mich war es nicht neu, aber es war wirklich, wirklich cool und eindrucksvoll.
Ja.
Ja, und ich glaube, es ist gut, weil es passt immer und es erinnert Leute. Weil da gibt es viele Leute, das sagt, ja, so bin ich nicht. Da gibt es anderen in die Gemeinde, ja, die sind ein bisschen lauter, die macht die Hände hoch, die sagt was dazu, aber so bin ich nicht.
Ja.
Aber im Stadion macht die das auf jeden Fall. Ihren Hände geht hoch und die schreit und es freut den und die macht die ganze High Fives überall, wenn etwas passiert ist und das zeigt es. Die gehört auch dazu, ja, die könnte das in die Gemeinde machen. Und ich glaube, für viele Leute ist es immer gut zu erinnern und wirklich daran denken, feiere ich etwas anderes noch mehr. Und es muss nicht Fußball sein, aber es ist ein sehr gutes Beispiel. Aber es kann bei einem Konzert sein. Du hast es auch gesagt, bei einem Konzert. Ja. Oder irgendwo anders. Es ist, was feiere ich? Aber meine Frage dazu ist, weil du hast es gesagt, kommst du nächste Woche mit einem Schal und einem Banner oder Fahne oder etwas und für das Gottesdienst?
Das finde ich natürlich super gerne. Ich weiß noch nicht, ob wir so weit sind als Gemeinde, das irgendwie auszuhalten. Aber ich muss sagen, das ist mir eigentlich auch in der Predigt jetzt am Wochenende spontan eingefallen. Das ist mir zum Beispiel am Samstag, glaube ich, noch nicht mal in diesem Beispiel eingefallen. Ich habe über das Fußballspiel oder das Stadion gesprochen, aber ich habe nicht über die Fahnen, wahrscheinlich habe ich doch, aber das ist mir spontan eingefallen, so, dass da auch Fahnen schwingen und Leute ihre Schals hochhalten. Und dann habe ich gemerkt, naja, in charismatischen Kreisen gibt es ja auch die Fahnen. Mhm. Ja? Aber was ich halt daran so spannend fand, ist, dass wir oft aus unserer Vernunft, nenne ich es mal, ja, so Leute angucken mit ihren Fahnen im Gottesdienst oder irgendwo und denken, die haben voll einen an der Waffel.
Ja.
Ja, wie kann man denn nur so daneben sein, dass man denkt, eine Fahne schwingen im Lobpreis tut irgendwas. Mhm. Aber der Fußballfan denkt da nicht zweimal drüber nach. Mhm. Der findet es super schön, dass da eine Riesenfahne zur Ehre des Teams irgendwie durch die Gegend gewedelt wird. Und das fand ich halt spannend, als um einen Fachbegriff zu benutzen, als liturgische Beobachtung. Mhm. Ja, Liturgie ist Gottesdienstablauf. Ja? Mhm.
Musste ich googeln danach.
Ja, ein Fußballstadion hat eine Liturgie. Mhm. Und da wird Lobpreis dann veranstaltet. Mhm. Und die ist weitaus euphorischer, radikaler und hingegebener, als wie es oft in unseren Gemeinden aussieht.
Mhm. Ich glaube, jeder hat irgendwas, wofür sein Herz so brennt.
Ja.
Jeder, egal wie introvertiert man ist, jeder hat was, wo man das einfach feiert, wo man richtig abgeht. Für manche ist es Fußball, für manche sind es Autos, mhm. Filme, für manche sind es, keine Ahnung, Wrestling, ja, oder irgendeine Sportart,
ja.
Die da richtig on fire sind.
Ja.
Und ich glaube einfach, für einen reifen Christen, es ist halt einfach Gott.
Ja.
An erster Stelle.
Ja.
Und das heißt nicht, dass man trotzdem sich ein Fußballspiel angucken kann oder Autos, coole Autos feiern kann. Aber die Frage ist halt, wie stark. Und ja.
Ja, sobald ich zu Jesus komme, muss eigentlich diese Flamme, die ich für die damals erste Sache in meinem Leben hatte, muss ersetzt werden mit Christus.
Ja.
Ja. Wenn das Ding immer noch das ist, wo die Flamme am höchsten für steigt, dann muss da ein bisschen Götzenvernichtung betrieben werden.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Und im Himmel wird das ja 24/7 gemacht.
Ja.
Und wie üben wir das jetzt schon hier auf der Erde? Mit all den Ablenkungen.
Ja, ich glaube, das Erste ist, dass wir jede Gelegenheit nutzen müssen, in einen Kontext zu kommen, wo die Ablenkung erstmal ausgeschaltet ist. Mhm. Ja, also das ist ja hier, liebe Church Family Podcast, gell? Dass wir, kommt in die Gottesdienste und kommt dienstags zum Gebet. Denn wir brauchen unbedingt einen Kontext, wo für uns erstmal die Ablenkungen abgeschafft wurden.
Mhm.
Ja, das können wir oft nicht selbst so gut. Wir müssen es lernen. Und du wirst erstaunt sein, oder Menschen sind manchmal erstaunt, wie schwer es ist, 10 Minuten am Stück zu beten. Und dann auf einmal, wie schwer es ist, 30 Minuten am Stück zu beten. Und dann unvorstellbar eine Stunde zu beten. Was gibt es da noch zu sagen? Ja, und dann irgendwann mal kommt man weiter zu Gebet, dienstags, wo man merkt, die Stunde reicht nicht.
Mhm.
Und dann geht meine Gebetszeit weiter in den Abend oder in den nächsten Tag. Und der Tag reicht dann auch nicht. Ja, also wir müssen es üben, aber wir können das oft selber schlecht.
Mhm.
Und wir brauchen Kreise, Hauskreise, Gottesdienstbesuche, Gebetsabendbesuche, wo wir einfach sagen, das mache ich auf jeden Fall und ich lasse mich darin ausbilden, Beter zu sein.
Ja.
Ja.
Und wir haben da letzte Folge drüber gesprochen. Deswegen sind so Sachen wie Camps oder wie Konferenzen auch einfach so feuerantreibend.
Ja.
Ja, weil man sich da bewusst in so Kreisen begibt, wo man einfach nicht so abgelenkt wird.
Ja.
Und deswegen sind die mittlerweile leider wenigen Angebote, die wir haben, umso wichtiger und umso, weiß nicht, vielleicht auch qualitativer. Ne?
Das ist super wertvoll.
Ja.
Super wertvoll.
Ich fand cool, du hast auch so ein bisschen über geredet, also dass wir uns auch gegenseitig zu reifen Christen machen und dass es nicht auch damit aufhört, in die Gemeinde zu kommen, sondern dass wir auch füreinander da sind, füreinander beten. Und ich fand es so herausfordernd, aber so ermutigend und so, also es ist wirklich so ein Goal von mir, wie du gesagt hast, dass wir nicht mehr auf die Pastoren zeigen müssen, wenn jemand nach Gebet fragt. Oder wir nicht mehr sagen müssen, hey, okay, aber geh damit zu einem reiferen Christen als zu mir. Ja,
dann erst merken wir, dass wir nicht reif sind.
Genau,
oft.
Ja.
Wenn wir merken, es überfordert mich alles.
Mhm. Ja, aber mein Ziel ist es einfach zu sagen, ja, komm, lass uns beten.
Ja.
Let's go, wir machen das und ich habe genug Glaube. Und und ich glaube, ein Riesenteil davon ist auch Mentorship. Oder, also, ne, zu Jünger machen so Mentorengeschichte. Und wir brauchen wirklich mehr One-on-One-Time mit reifen Christen, um eben auf dieses Level zu kommen.
Wir haben heute unser Pastoren-Meeting.
Ja.
Und genau darüber haben wir verlängert gesprochen. Wir haben genau diesen Punkt in der Predigt aufgenommen, aufgebracht. Und genau das gesagt, oh, wir müssen Mentoring mehr pushen. Mhm. Ja, und Mentoring mit dem abgesteckten Ziel, es geht uns um Christus und um unsere geistliche Entwicklung. Mhm. Ja, und da ist es wichtig, ich meine jetzt einfach für jeden Einzelnen, jede Mentor-Mentee-Beziehung,
ja,
dass man nicht sagt, wir machen jetzt Mentoren-Beziehung, ich mentor dich jetzt, ja, mhm, aber wir lassen uns jetzt die ganze Zeit ablenken von irgendwelchem anderen Kram. Mhm. Ja, wir gehen irgendwie spazieren und gucken uns die Wälder an. Das Ziel muss sein, wir wollen jetzt in Christus zusammen wachsen. Mhm. Ja, und das ist noch schwerer, ja, einfach bei der Sache zu bleiben und zu sagen, wenn wir Christus erfahren haben, wenn wir Christus erkannt haben, dann hat sich unser Meeting auch gelohnt. Mhm. Ja, und nicht nur, keine Ahnung, wir haben uns erzählt, was wir letzte Woche eingekauft haben.
Ja, ja, wir sollten es klar haben vom Anfang an.
Ja,
ja, wir treffen uns nicht wegen Sport, Musik oder etwas. Hey, lass uns im Namen Jesus zusammenkommen, mhm, und lass uns reden. Jede Beziehung, dass wir Mentoring-Beziehung. Natürlich, ja, haben wir anderen Beziehungen, das auf alles gebaut ist, wie Familie. Es ist nicht immer, ja, an Gott. Nicht jede Familie ist gläubig und auch bei der Arbeit. Ja, Kollegen und alles. Diese Beziehung ist auf der Arbeit gebaut. Aber wenn wir Mentoring machen, wenn wir haben diese Beziehungen in die Gemeinde, die sollte auf Jesus gebaut sein. Und nicht, weil wir sagen, ja, es ist auf ihm gebaut, weil wir in die Gemeinde sind. Nee, aber weil wir über Jesus reden, wenn wir zusammen sind. Wenn wir sagen, hey, lass uns über das und das reden. Natürlich an den Themen, Leben kommt rein, ja, und sollte reinkommen. Aber das ist nicht unser Baustein. Unser Baustein ist Jesus. Und so, wenn wir diesen Mentoring machen, wenn wir diese Schritte machen, mach sicher, dass vom Anfang an es klar ist, dass das ist eine Jesus-Beziehung.
Yeah.
Und nicht anders. Ich würde auch sagen, als wir reife werden, wir beten für einen anderen. Aber auch wenn ich bin nicht sicher, ob ich reif genug bin, dann nimmt jemand mit.
Ja.
Hey, komm, bete mit. Ja, ich will mit dir beten. Ich hole diese Person auch.
Ja.
Und voll wir gut beten zusammen. Weil wenn ich nicht reif genug bin, dann ich kann von diesen anderen lernen in dieser Erfahrung, ja, in diesem Moment. Oder vielleicht bin ich reif genug, ich bringe trotzdem jemanden rein, eines schützt mich, aber auch, dass die kann davon lernen.
Ja.
Dass dieser Moment, jedes Mal, dass wir sowas haben, natürlich, wenn wir im Einkaufen gehen und wir beten für jemanden, ja, vielleicht gibt es keine anderen, aber, ja, es ist immer Einkaufen gehen.
Bitte, bitte Edeka, so in der Kasse, könnt ihr bitte eine Durchsage machen?
Ja, genau. Gibt es eine Christi? Nee.
Bitte ein geistgefüllter Christ zu Waschmittel.
Genau. Ja. Aber wenn wir in eine Gemeinde oder wir sind mit anderen, holt immer jemand anderes rein. Es schützt, es ist ein Moment zu wachsen, dass jeder könnte reife werden.
Hey, Amen.
Ich meine, come on, das haben sogar die Engel gemacht. Ja.
Ja.
Gabriel hat Michael gerufen.
Gerufen, ja, ja. Und gesagt, das läuft nicht. Es läuft nicht so gut hier.
Ja.
Ja.
Und dann, okay, das war auch so ein bisschen zur Ablenkung, ne, damit er zu Daniel kommt. Aber dann hat er gesagt, hey, ich muss wieder schnell zurück, weil Michael braucht mich.
Ja. Mhm.
Und wir kämpfen da zusammen. Und das, wie du sagst, Josh, es zeigt auch nicht von Schwäche, mhm, oder dass man nicht reif ist, sondern dass man einfach vielleicht so reif ist und entscheiden kann, hey, ich hole da noch jemand dazu, weil dann ist es einfach double the blessing.
Ja. Genau, und es ist auch nicht schlimm, ja, nur um zum, ich werde ein Stück weit revidieren, was ich gestern gesagt habe, ja, es ist auch nicht schlimm, wenn du merkst, ich bin absolut nicht an dem Punkt, dass ich das aushalten kann, mhm, dass ich das packen kann, ich fühle mich total überfordert. Das ist an für sich nicht schlimm, es sei denn, die Lösung ist, ich schicke die Sache weg. Mhm. Wenn du es als Gelegenheit siehst, ich kann darin wachsen, ich hole jemand, ja, von dem ich weiß, die wandeln da in Autorität oder wandeln da in einem Glauben, den ich nicht habe, dann das, was Josh gesagt hat, da hole ich mir jemand dazu, aber ich bleibe dabei.
Ja.
Aber ich renne davon nicht weg und sage, ja, ist nicht mein Fall.
Ja.
Ja? Sondern einfach erkenne, okay, ich komme an meine Grenzen, deshalb, mhm, will ich ja weiterkommen, mhm, damit ich eines Tages vielleicht überrascht werden kann, niemand zur Hilfe da habe und trotzdem nicht untergehe.
Ja. Ornella hat es ja ein bisschen erzählt in ihrem Zeugnis. Ich war auch in dem Moment dabei. Und wir haben gebetet, wir sind da durchgegangen, Becca und Ornella. Und ich war auch dabei. Und dann kam aber Josh rein. Und dann kam diese Autorität. Und das heißt jetzt nicht, dass Becca übelst unreif ist oder so. Aber einfach, dass da einfach noch jemand dazugekommen ist.
Ja.
Um wirklich diesen Geist da rauszubringen.
Ich finde es so cool, und gleich wird Josh nochmal was sagen, dass Paulus, der Mentor schlechthin, der schreibt in einer Gemeinde, leider weiß ich nicht mehr, wo es steht, der hat gesagt, ich arbeite dafür, also inständig, also das Wort ist wie ackern, ich acker dafür, dass Christus in euch geformt wird.
Ja.
Also dass Christus noch mehr in euch zum Vorschein kommt. Und das ist für ihn Erfolg. Dass in den Leuten, die er anführt oder die Gemeinden, die er leitet, dass in ihnen, jedem Einzelnen, Christus mehr und mehr nach vorne kommt. Und da weißt du, Mentoring funktioniert, wenn ich erkenne, die Person wandelt mehr und mehr in der Gegenwart Christi als vorher.
Ja, und ich glaube, dieses Gefühl war nicht, weil eines ist stärker wie die anderen, es war nur, da gibt es noch eine.
Ja,
okay, da ist schon drei Gläubige hier. Jetzt kommt eine vierte, oh boy. Weil Becker hat mehr Erfahrung und alles wie ich in dieser Richtung. Und aber deswegen machen wir das immer zusammen. Wir sollten immer mindestens zu zweit kommen und zusammen machen. Der Teufel hat Angst. Ja, wenn wir kommen im Namen Jesus, wenn wir haben, wie du sagst, in uns, dass wir nach ihm geformt sind, dann er weiß, er muss fliehen im Namen Jesus.
Ja.
Und das ist das Kraft, das Jesus uns schenkt, weil er die Autorität über Himmel und Erde hat.
Amen.
Und jetzt, wo wir so viel über Jesus sprechen, selbst Jesus hat drei seiner Jünger mitgenommen an seiner letzten Nacht.
Ja.
Und hat gesagt, hey, ihr kommt nochmal mit mir, ich brauche euch, betet nochmal mit mir.
Noch ein bisschen weiter.
Genau.
Ja.
Der ist dann nochmal selbst alleine gegangen so, ne?
Ja.
Aber es war einfach so eine krasse Entscheidung oder so ein krasser Moment, wo er gesagt hat, hey, ich brauche nochmal euch drei.
Was aber spannend ist, dass Jesus auch in seinem Dienst vorher ihretwegen es auch so macht, dass er manchmal, da steht manchmal, er ist mit den 12 vorgegangen und dann ist er mit den drei, mit denselben drei noch ein Stück weitergegangen. Und manchmal hat er da ganz krasse Wunder gemacht, die anderen 9 nicht gesehen haben, nur die 3, weil er es als Chance gesehen hat, in ihnen etwas hervorzubringen, ihnen irgendwas zu lehren, wo sie als später, Paulus nennt sie die Säulen der Gemeinde, das sind eigentlich diese 3 Typen, dass sie es, er wusste, die brauchen das, eines Tages.
Ja.
Und da hat er auch, also Jesus war da nicht voll der Sozialist, der war nicht voll fair, der hat nicht für die 150 Nachfolger oder die 500 Nachfolger alles gleich gemacht. Der hat die 12 gehabt und dann noch die 3, wo er gesagt hat, in euch investiere ich schon ganz besonders, weil ich weiß, dass in euch eine Berufung ist, die ganz besonders ist und ihr braucht diese Anleitung jetzt in diesem Moment.
Ja.
Ja,
ja, und zurück zu den Zeugnis. Was große Teil davon war, ist, was ist passiert in diesem Zwischenteil. Sie hat Buße getan.
Ja.
Sie hat anderen vergeben. Und dann hat sie gesagt, ich möchte, dass Jesus die komplette Autorität über mich hat. Und wenn das passiert, wenn wir Buße tun können, wenn wir anderen vergeben können, wenn Jesus wirklich die Autorität hat, dann hat der Feind kein Greif auf uns.
Er hat kein Recht zu bleiben.
Er hat kein Recht mehr.
Ja.
Und dann ist das ein wichtiger Teil. Und sie wollte das haben, sie war offen dafür. Und deswegen, sie macht das sofort. Und Gott gewinnt.
Gott, Amen. Ja, Jesus ist der Sieger.
Ja. Ist, jetzt nochmal zur Geschichte von Daniel.
Aha.
Also einmal hast du natürlich diesen Punkt gemacht, mit, dass wer kontinuierlich klopft.
Ja.
Ne? Ich weiß nicht, ihr beide, also alle drei von uns bestimmt, wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer, hatten schon mal irgendwas, wofür sie lange, lange gebetet haben. Und es dann kam, ja, das Gebet erhört wurde. Manche Sachen vielleicht auch nicht. was auch seine Gründe hat. Aber bei Daniel hat er 21 Tage lang gebetet für eine Antwort. Und dann steht, oder hast du erzählt, dass Gabriel zu ihm kam und gesagt hat, hey, gut, dass du weitergebetet hast. Ich wurde aber aufgehalten und so. Mhm. Sind Engel von unseren Gebeten abhängig?
Das ist eine super gute Frage.
Weil was ist, wenn Daniel aufgehört hätte?
Ja, also ich habe ja vermutet,
Ja, stimmt.
Dass wenn er früher aufgehört hätte, der die Antwort nicht bekommen hätte.
Ja.
Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen kann, zu sagen, die Frage ist immer, wie, das ist jetzt eine Riesenfrage eigentlich, du stellst eigentlich eine mega große Frage, weil eigentlich stellst du die Frage zu Gottes Willen. Mhm. Weil Engel führen Gottes Willen aus. Mhm. Und es gibt unterschiedliche Art und Weise, wie Gott seinen Willen ausführen lässt. Es gibt Sachen, wo Gott einfach selbst handelt. Das ist komplett unübertragen durch einen Dritten, sage ich mal, ja, oder durch eine zweite Person. Der macht einfach, also so, also unsere ganze Heilsgeschichte, also wo wir auf der Meta-Ebene, würde ich mal behaupten, wie die Weltgeschichte läuft, bis Jesus wiederkommt, daran ist nichts zu rütteln. Weder die Engel, noch der Teufel, noch wir. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er wieder. Ob wir viel oder wenig beten, das wird nichts. Dann gibt es ja noch die, dann arbeitet Gott noch durch die Engel. Aber manchmal tun sie einfach, was er will. Damit haben wir noch nichts zu tun. Manchmal. Und dann gibt es Sachen von Gottes Willen, die nenne ich konditionell, eigentlich aus dem Englischen conditional. Er macht es abhängig davon, ob wir es auch wollen. Und ob wir auch beten.
Ja.
Und ob wir gehorsam sind.
Ja.
Und er erlaubt es, aus irgendwelchen Gründen, dass sein Wille nicht geschieht, wenn wir nicht mitziehen.
Ja.
Aber es ist total crazy, dass wir in einer Welt leben, wo Gott so vorgeht. Aber das sehen wir schon bei Adam und Eva. Der sagt, mein Wille ist, dass ihr hier für immer lebt. Aber wenn ihr nicht mitzieht, passiert es nicht.
Ja.
Und ich finde, ich habe mir immer mehr und mehr den Eindruck, dass das sehr viel von Gottes Willen ausmacht. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass wir sehr viel Anteil daran haben, inwiefern sein Wille geschieht.
Ja, wir sehen das auch mit Bekehrung. Wir wollen, dass jemand ihr Leben zu Jesus gibt, aber wir können diese Entscheidung nicht machen. Wir sollten weiter beten, wir sollten in die geistliche für den Kampf, dass eine Durchbruch kommt, aber am Ende die muss die Entscheidung machen, die muss das aussprechen, die muss das glauben. Und was ein bisschen anders ist mit Daniel und heute, ist, wir haben den Heiligen Geist, das in uns lebt. Das heißt nicht, dass die Engel sind nicht mehr da, die sind da, die bringt immer noch Nachrichten und redet mit uns. Und wir wissen von Hebräer, dass vielleicht ist eine Engel da und wir wissen das nicht, dass es ist eine Engel. Und so, wir sollten auch darauf passen. Aber es ist, wir haben den Heiligen Geist und der Heilige Geist redet in uns, durch uns und so weiter. Aber was sehr interessant mit dieser Geschichte ist, wir hören, Gabriel hat 21 Tage gekämpft.
Ja.
Es war in die 24. Tag, dass Daniel am Strand steht. Und er hat gefastet, diesen besonders Dinge, und dass diese Nachricht kommt. So, ich frage mich auch manchmal, jetzt, ich frage mich, was ist mit diesen 3 Tagen? Ja, was ist passiert? Vielleicht diesen ersten Tag, er betet, es geht hoch und das ist keine Ahnung von diesem Zeitraum, ja. Ich weiß nicht, aber er ist da und es sagt, an den 24. Tag kommt er und Gabriel sagt, ja, ich habe 21 Tage gekämpft und dann kommt Michael oder vielleicht ist, 3 Tage zusammen gekämpft.
Das hat ja Josh auch am Sonntag hinzugefügt. Das Spannende ist, dass Gabriel ihm sagt, an dem ersten Tag, wo du gerufen hast, wurde ich geschickt.
Ja.
Ja, also es war ja nicht Gabriels Plan, sage ich mal, in so ewig lang so einem Kampf verwickelt zu sein. Die Antwort sollte direkt kommen.
Ja.
Aber er kam nicht hin.
Ja.
Ja, es ist auch spannend, Gott schickt Gabriel los. Gott weiß ja, dass Gabriel nicht ankommen wird. Aber Gott erlaubt es, dass Daniels Gebet und Fasten, dass wie Gabriel da in dem Kampf ist, wie er mit Michael zusammenarbeitet, ist alles beeinflusst, inwiefern Gottes Wort bei Daniel ankommt.
Mhm. Ja.
Das ist schon echt heiß. Ein heißes Bild, für was eigentlich, wenn wir beten, alles passiert.
Alles, ja.
Und ein starkes Wort, wenn es solch ein großer Kampf ist.
Ja.
Mhm. Warum hatte Daniel nicht Same-Day-Delivery?
Ja,
weil
nicht Jeff Bezos noch nicht gelebt hat.
War nicht reif genug. Was müssen wir erreichen, um Prayer Prime zu kriegen? Keine Ahnung, na gut.
Ja, yeah, whatever. Voll die gute Frage, Joel.
Danke. Lass uns mal kurz über den Gedanken sprechen, dass wir eigentlich als Menschen gar nicht dazu gemacht sind, hier auf der Erde zu leben, sondern in Beziehung mit Gott.
Ja. Also wir sind dazu gemacht, hier auf der Erde zu leben.
Ja.
Ja.
Ja. Aber okay, ich sage es andersrum. Eigentlich sind wir dazu gemacht, mit Gott in perfekter Beziehung zu leben.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, gibt es einfach manchmal Dinge bei uns im Leben, hier auf der Erde, die nicht so laufen, wie sie laufen könnten, wenn wir in dieser perfekten Beziehung leben würden.
Ja.
Weil wir einfach hier ganz anders attached sind an Gott, also verbunden sind zu Gott. Aber eben durch diese Ablenkung etc. Und wir müssen uns einfach auf Gott oder nach dieser Beziehung sehnen und dann merken wir, ich sage es jetzt einfach mal so, wie einfach das Leben sein könnte.
Ja.
Leben ist nicht einfach. Ja. Für Daniel war es auch nicht einfach und er hat schon eine krasse Beziehung mit Gott gelebt. Für David war es nicht einfach und er und Gott hat gesagt, er hat das Herz, er hat ein Herz, was Gott gefällt. Aber wir erst recht müssen einfach nach dieser Beziehung streben. Mhm. Und reife Christen werden. Und auch, was ich auch cool fand, war, wie du gesagt hast, dass wie reife Christen beten, ne? Mhm. Dass es Gebete sind, die direkt oben ankommen und beantwortet werden.
Und die um Gottes Sache gehen.
Genau.
Und nicht um unsere Sachen nur.
Ja.
Ich sag ja, hier, mein Punkt ist, das will ich auch hinzufügen, falls mich jemand falsch verstanden hat. Ich sage ja nicht, es darf ja nie um deine Sache gehen.
Ja. Ja.
Ich sage, einem reifen Christen geht es primär darum, dass Gottes Sache getan wird. Ja, dass uns wichtig ist, dass Gottes Gerechtigkeit herrscht und dass seine Herrlichkeit kommt und dass er wirken darf und dass er verherrlicht wird.
Mhm.
Ja, und dass wir daran interessiert sind, unseren Teil dazu beizutragen, dass es passiert.
Mhm.
Ja, und dann verstehen wir auch Segen ganz anders.
Ja.
Segen bedeutet dann nicht, ich kriege alles, was ich will, sondern Segen bedeutet, ich war nützlich für Gott.
Ja.
Ja, danke, Herr, dass ich nützlich war für dich. Mhm. Das ist dann eher der Segen und nicht nur, ich habe den Job gekriegt, den ich wollte oder das Auto gekauft, was ich wollte oder was auch immer.
Ja, ja, weil unsere Sachen wird nicht mehr unsere Sachen, aber seine Sachen.
Ja.
Weil als wir reife werden, dann wir wollen, dass sein Wille in uns geschehen. Und weil wir sind so fokussiert auf ihm, er ist auch auf uns fokussiert.
Ja.
Und so dadurch, dann kommt diese ganze anderen Sachen mit die Segnungen und alles. Und das ist ein sehr wichtiger Teil davon.
Mhm.
Als wir reife werden, unser Blick ist weniger auf uns selbst.
Ja.
Es ist viel weniger. Und deswegen, was liegt auf sein Herz, jetzt liegt auf meiner. Und das wollen wir mehr und mehr sehen.
Und so hat C.S. Lewis Demut definiert. C.S. Lewis sagte, Demut ist nicht gering von sich denken, sondern wenig an sich selbst zu denken.
Mhm. Ja.
Ja.
Und ich finde diese Beziehung, dass du geklärt hast, es ist wirklich super. Aber dadurch verstehen wir diese Gnade, dass Gott für uns hat, viel besser.
Mhm.
Weil wenn sein Plan vom Anfang an war, diese Beziehung ohne Ablenkungen, ohne etwas, das dazwischen kommt. Und jetzt haben wir viele Ablenkungen, haben wir viele Sachen, das zwischen uns kommt und er hat trotzdem Gnade mit uns. Und ich rede nicht über diesen Hupe-Gnade, weil diesen Hupe-Gnade ist kein Gnade. Das ist auch kein Liebe. Weil dann lebe ich in Sünde und denke, es ist egal. Aber die Gnade ist wirklich da, weil er will trotzdem eine Beziehung mit uns haben, obwohl wir nicht perfekt sind. Ja. Obwohl wir sind nicht mehr so gut, wie wir waren am ersten Tag. Und das ist eine echte Liebe und eine echte Gnade.
Er ist geduldig, barmherzig und langsam zum Zorn.
Welche Bibelstelle?
Deuteronomium. Also Fabi hat uns vor kurzem erzählt, diese Stelle, dieser Begriff über Gottes Name, das ist ein Teil von Gottes Name, kommt irgendwie mehr im Alten Testament vor als sonst irgendeine Beschreibung.
Ja.
Es geht weiter als das, nicht nur die drei.
Also als sonst eine Beschreibung, was Gottes Name ist.
Ja, bedeutet. Also wenn Gottes Wesen beschrieben wird,
ja.
dass er geduldig ist, barmherzig ist, langsam zum Zorn und dann geht's weiter, das sind noch ein paar andere, das wird super oft im Alten Testament wiederholt.
Öfter als im Neuen.
Ich würde im Neuen Testament so fast gar nicht gesagt.
Mann.
Sorry.
Oh Mann.
Aber es wird in Jesus verkörpert. Das ist der ganze Punkt.
True.
Jesus verkörpert diese ganze Offenbarung Gottes von diesen ganzen Begriffen. Denn Jesus, der langsam zu Zorn ist, geduldig ist, barmherzig ist und so weiter. Es gibt ganz viele Begriffe. Und das ist eigentlich die Idee, dass diese Beschreibung von Gott im Alten Testament eigentlich perfekt in Jesu Wesen und Dienst verkörpert wird.
Hm.
Ja.
Das ist interessant. Ich habe jetzt letztens die Geschichte gelesen, wo ich habe jetzt keine genaue Zahl, es ist aber eine hohe dreistellige Tausenderzahl, wo ein Volk gegen, ich glaube, Juda geht.
Mhm. Kann sein.
Glaube ich. Und dann gehen sie an die Stadtmauern und ich glaube, Assyrien ist es. Und dann sagen die, hey, komm raus, du hast verloren, dies, das. Und wenn du jetzt sagst, du berufst dich auf deinen Gott, dann wird er dir nicht helfen und so. Und dann im nächsten Kapitel schickt Gott Engel und tötet einfach alle Assyrer. Und wenn man sich dann anhört, er ist langsam zum Zorn. Wie lange müssen sich die Assyrer schon über Gott lustig gemacht haben? So. Das ist
Das ist eine wunderbare Geschichte.
Ja, die Nation hat sehr lange gegen Gott gekämpft. Ja. Und so, es war nur die letzte Teil, ja, okay, du wirst gegen mir kommen, ich zeig dir, was echte Kraft ist.
Ich weiß gar nicht, ob er wütend war.
I don't know.
Dafür. Ich glaube. Aber egal.
Naja.
Können wir noch untersuchen.
Vielleicht kommt Fabi damit ja nächste Woche.
Ja, genau. Vielleicht ist es die Stelle.
Hey.
Hey, cool.
Jesaja, Pan 20, 30. Das ist ja auch egal. Lass uns doch mal ein bisschen über. Es ist Jesaja 36 oder so.
Okay, gut.
Jetzt kommt die Geschichte.
Glaubst du dir vorerst?
lass uns doch ein bisschen über die Freiheit im Geist Gottes reden.
Okay.
Ey, wir haben David, der getanzt hat.
Ja.
Und zwar ihm egal.
Ja.
Was alle gesagt haben. Seiner Frau nicht so, aber okay.
Stimmt.
Ich glaube, es ist super wichtig, einfach auch eine geistliche Sensibilität dafür zu bekommen, was vielleicht gerade. Was man einfach gerade machen soll.
Mhm.
Wenn Gott sagt, geh auf die Knie, dann sollte man auf die Knie gehen.
Ja.
Ja. Wenn der Geist Gottes oder der Heilige Geist einem sagt, hey, tanz, wenn du Bock drauf hast, weil du so mich preist,
ja.
Dann tanz. Wir hatten schon Leute, die hier getanzt haben.
Mhm.
Mhm. Ja.
Und es war cool.
Ja.
Also es ist immer cool, wenn man es für Gott macht. Aber ich meine einfach nur, und Leute, manche Leute sitzen auch einfach in ihren Stühlen.
Ja.
Und wenn der Gottgeist, also wenn das der Zugang ist, wie sie Jesus erfahren,
ja.
Dann ist das auch voll fein, denke ich.
Okay, gut.
Nicht?
Also ich weiß nicht, es kommt darauf an, worüber wir jetzt reden. Wenn wir jetzt darüber reden, ich bin begeistert, dann geht das nicht. Das stelle ich mir schwer vor.
Mhm.
Also, das ist ja mein ganzer Punkt mit dem Fußballstadion-Bild. Also, ich finde, Begeisterung hält sich nicht selbst gut im Griff.
Mhm.
Das ist einfach meine anthropologische Antwort. Ich glaube, Menschen, die wirklich begeistert sind, chillen nicht gleichzeitig.
Mhm.
Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dass es Momente geben kann, wo alles passiert, ja. Ich gehe auf die Knie, weil ich total überwältigt bin von Gott. Ich lehne mich zurück in seinem Geist, weil ich merke, wie er mich erfrischt. Ich tanze vor ihm, weil er mich total begeistert. Also, es ist alles dabei. Mhm. Und ich bin total dafür, dass alles dabei ist.
Mhm.
Wofür ich persönlich nicht bin, ist, dass nur eine Sache dabei ist.
Mhm.
Sogar auch nur tanzen. Also, sag nur. Sogar nur tanzen.
Mhm.
Ähm, Ich meine, irgendwann mal muss doch der Moment kommen, wo man einfach auch in die Ruhe und Intimität landet mit Gott. Das tut man jetzt auch nicht unbedingt, wenn man einfach außer Rand und Band ist. Ja, also es gibt, alles hat seinen Platz.
Ja.
Ja, aber die Hoffnung ist, dass wir in eine Situation kommen oder in ein Leben führen, wo wir auf den Heiligen Geist reagieren. Und das ist natürlich für jeden in gewisser Maße individuell. Aber dass wie wir auf ihn reagieren, einfach authentisch ist. Also dass wirklich ich ist. Und wenn ich jemand bin, der, wenn er begeistert ist, aufsteht, aber dann, wenn ich von Gott begeistert bin, nicht steht, dann stimmt was nicht.
Ja.
Ja. Also weil normalerweise, wenn ich begeistert bin, stehe ich. Mindestens. Ja, sag ich mal. Und dann, wenn ich eine authentische Begegnung mit Gott habe, dann sieht das nach was aus. Ja.
Ja, was ist die Grund, dass ich jetzt sitze? Ja. Wenn ich Gott feiere, dann ich sitze nicht. Ich muss auch bewegen. Ich muss etwas machen, weil es brennt drin. Mein Körper muss bewegen. Aber wie Daniel gesagt hat, da gibt es Momente, dass, ja, in meiner stille Zeit, dann vielleicht setze ich mich auf die Boden und mache meinen Kopf runter und weine.
Ja.
Und da ist die Zeit dafür. Und manchmal, ich laufe viel, wenn ich bete. Aber manchmal, ich gehe auf die Knie und manchmal auf mein Gesicht. Und es hängt an, was das ist. Aber wenn man immer sitzt oder sitzt nur, weil es bequem ist, ich kann auch Gott hier beten, anbeten.
Ja.
Ich kann, dann ich zeig mich selbst, ich zeig Gott und jeder anderen, dass er es nicht wert, dass ich was mache jetzt.
Oder aus meiner Komfortzone mal rauskomme.
Ja, genau. Ich diene mit meinem Körper nicht. Ja, ja. Ich lobe mit meinem Körper nicht. Es ist, ja, das ist genug. Und ich will nie nur genug geben. Ich will alles geben. Ich will, dass er kriegt alles. Und vielleicht sagt er, ja, es ist genug, wenn du. Dann ich nehme das und ich gehe eine Schritte weiter. Er sagt, wenn jemand fragt, dass du, ich weiß nicht, was das ist auf Deutsch, wir sagen Mile, aber 2 Kilometer mit denen läuft,
wenn jemand gehst,
gehst, dann geht 4. Ja, und wenn jemand braucht eine Tunik, gibt ihm das und was noch habe
und
ich?
Und dein Mantel noch dazu.
Ja.
Ja.
Und es ist nicht nur, ich gebe genug, ich will alles geben, ich will ihm wirklich loben, preisen mit alles, was ich bin. Und so manchmal muss mein Körper auch bewegen.
Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich die Hauptbotschaft von der Predigt von mir gewesen, dass es eine Art von Gebet gibt, das auch unbequem ist.
Mhm. Ja.
Ja. Und vielleicht auch sich anfühlt wie Arbeit.
Ja.
Aber dass das A, auch biblisch ist und B, oft die Kämpfe sind, die zum Sieg führen. Und selten sind es die bequemen, ich verkünde mal einfach hier frei raus, was ich denke, Gott tun wird. Das ist selten das. Es ist oft im Ringen.
Ja.
Auch mit Gott, so wie Jakob, ja? Im Ringen mit Gott, im Gebet.
Ja.
Dass wir überhaupt herausfinden, dass wir überhaupt einen Plan davon haben, was wir überhaupt beten sollen.
Mhm.
Ich glaube, super selten machen wir überhaupt die Arbeit, herauszufinden, was wir eigentlich beten sollen.
Mhm.
Wir beten aber drauf los, sind mit unseren 15 Worten am Ende, wenn uns nichts anderes einfällt, und machen das Buch zu und sind dann durch.
Ja.
Und wir müssen neu lernen, so wie die Generationen vor uns, die für Erweckung gebetet haben und erlebt haben, im Gebet zu bleiben und es auch unbequem werden zu lassen.
Ja. Und vielleicht ist die Zeit gerade auch ganz gut mit Abstand und so für Erweckung, weil wir den Platz haben. Also ich weiß nicht, also ihr erinnert euch safe dran, aber wenn man sich auch mal alte Bilder anguckt, ey, früher waren wir hier 15 Leute in einer Reihe mit 15 Stühlen. Und es war kein Platz für Arme heben, weil man sonst die Person rechts und links eine Schelle gegeben hätte.
Ja, du hättest 3 Reihen eine Schelle gegeben.
Ich hätte 3 Reihen, vorne und hin. Nee, aber es ist wirklich so, also jetzt hat man wirklich den Platz. Man hat den Platz, sich hinzuknien, sich hinzulegen. Wir haben 6 Plätze, plus da, wo du sitzt.
Ja.
Sind 7 Plätze, come on, keiner ist so lang.
Keiner.
ja, also es ist wirklich, es gibt keine Ausreden jetzt. Also die Ausrede, es ist kein Platz da.
Jede Sache, das haben wir auch schon mal besprochen. Jetzt haben wir auch hier in der Gemeinde die Gebetszeit auch mal festgehalten. Jede Verordnung, jede Maßnahme, die wir neu bekommen vom Bund oder von den Ländern, was auch immer, da drinne ist auch immer ein Geschenk Gottes versteckt.
Ja.
Das ist immer ein Geschenk.
Ja.
Er darf uns immer was Neues beibringen.
Mhm.
Ja, und wenn wir dafür die Augen aufhaben, können wir auch darin reif werden. Weil uns lehrt, oh, ihr dürft nicht singen, okay, ihr dürft beten lernen. Dann lernt beten. Ja, ihr dürft nicht hier alle gesammelt hier reinkommen. Okay, dann kommt halt mit Abstand und kommt dienstags hier rein zum Gebet und kommt ein bisschen in Bewegung und lernt es mal bei der Sache zu bleiben.
Ja. Mhm.
Ja? Überall ist ein Geschenk Gottes. Wir dürfen ihn in allen Lebenslagen erfahren. Und das ist so schön zu wissen, dass es so ist.
Ja. Mhm.
Ja.
Ja, und da kommt das Wort wirklich im Leben. Ja, dass Gott macht alles für die Gute, die das ihm folgt oder liebt. Mhm. Es ist nicht von Gott, dass wir haben diese Schwierigkeiten, zusammenzukommen oder etwas. Aber er macht das gut für uns, dass wir lernen können.
Amen.
Aber auch wenn wir zurückkommen und wir können 15 Leute in einer 15-Stuhle-Reihe haben, wir haben trotzdem... Ich gehe immer auch in die...
In den Gang.
Ja, ja. Ich mache Platz. Ich will Gott preisen und ich mache Platz. Ich war bei einer Gemeinde, die war kein Pfingste charismatische Gemeinde oder so. Aber da war eine, meine Eltern waren da und die hat gesagt, die ist unsere Pfingstlerin. Wir lieben es, weil... Lobpreis kommt und die ganze Reihe geht auf die Seite, weil sie die Platz braucht, weil sie lobt den Herrn mit alles, was sie hat. Und jeder hat verstanden, dass mit sie sitzt. Die sitzen alle zusammen, es war schön, die sucht einen anderen aus und dann Lobpreis, die geht alle auf die Seite, dass sie könnte Gott wirklich loben. Und es ist auch sehr ermutigend. Aber wir können, auch wenn es voll ist, Platz finden, zu bewegen oder Hände hoch machen, auf die Knie gehen, wie Gott redet. Sei einfach gehorsam, ohne Ausrede.
Ja. Ja, durch die Gnade Gottes werden wir hoffentlich nicht verlernen, was wir jetzt lernen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir haben viel über Gebetshaus jetzt gesprochen.
Ja.
Wir sagen das auch jedes Mal hier an. Wie gesagt, es ist dienstags. Sag mal, also gestern, wenn die Folge rauskommt. Aber wir sagen das auch nicht immer einfach so an, weil das ein ongoing thing ist hier, ja, sondern weil es einfach wirklich einen verändern kann.
Ja. Ja?
Eine Konferenz, ein Camp kann ein Leben signifikant verändern. Eine bestimmte Predigtreihe, eine bestimmte Predigt. Aber Gebet und jede Woche die Möglichkeit,
ja,
diese Zeit zu haben, kann einfach wirklich andauernd Veränderungen bringen, kann einen zum reifen Christen machen,
ja,
oder kann im Reifeprozess dazu beitragen. Und deswegen 19.30 Uhr dienstags. Mhm. Bleibt es 19.30 Uhr?
Ja.
Genau.
Es ist einfach so zu gut.
Daniel leitet es, er hat es auch schon ein bisschen am Sonntag gesagt. Wir haben Lobpreis. Wir haben immer ein bestimmtes Thema über dem Abend, über den Abend. Das schließt nicht aus, dass man auch für seinen Stuff beten kann oder für anderen Stuff, aber...
Wenn man irgendwie denkt, ich habe nichts zum Beten,
ja,
haben wir vorgesorgt.
Genug. Genau. Und vergesst nicht, eure Bibel auswendig zu lernen, damit ihr irgendwann zu Daniel sagen könnt, ich habe es begriffen.
Genau. Und dann könnt ihr mein Mentor werden.
Ja, yeah. Na gut, dann also auswendig lernen, du musst halt auch noch verstehen. Ne?
Aber ja, das ist halt dann auch heiß. Ja. Ja.
Gut, aber haben wir sonst Ansagen? Nächste Woche, Teil 3 unserer kurz mal Mic gerippt. Dritter Teil Predigerherz
Predigt-Serie.
Fabi?
Ja, bestimmt eine Stelle aus dem Mathe. Ich freue mich total. Wer das aufmacht für uns, ist super cool.
Ja.
Und sonst, hey, Fasten. Come on, wir sind immer noch, Countdown läuft. Fastet, bereitet euch vor.
Am 20. fängt es ja an, dann abends, an dem Abend, 19 Uhr. Am 20. ist ein Donnerstag, haben wir auch Gebet. Wir beten ja speziell für Erweckung und was das alles bedeutet. Da werden wir auch ein paar Sachen vorbereiten, damit wir wissen, in welche Richtung es gehen soll. Mhm. Ja, und natürlich, Erweckung bedeutet ja grundsätzlich ein Ausbruch des Heiligen Geistes in einer Dimension, die für uns unbegreiflich ist. Mhm. Und wann denn besser als vor Pfingsten und dann in Pfingsten hinein zu sagen, Heiliger Geist, komm neu in dieser Größe,
ja,
dieser Macht und rüste uns aus, deine Zeugen zu sein.
Mhm.
Ja, in Langen und in Egelsbad 3 Sprendling und bis nach Rhein-Main und auf die ganze Welt.
Und, von ja. Rhein-Main bis Welt. Kein Hessen oder Deutschland.
Rhein-Main ist, dann, ist nicht so.
Das ist dann auch die Welt.
Rhein-Main ist es nicht so Jerusalem. nee, Spaß. Ja, genau. Was soll ich noch sagen? Mist.
Fasten jetzt schon üben? So ein bisschen?
Full House, ja gut, Full House. 28. Mai, glaube ich.
Ja.
Genau, freitagsabends. Online ist möglich. Kommt aber auch gerne vor Ort. 19 Uhr ist Einlass, 19.30 Uhr geht's los. Einfach ein Gottesdienst. Mhm. Wir haben wieder einen Special Guest bestimmt. Und wir haben noch keinen. Aber
vielleicht nächste Woche eine neue Ansage.
Ich sage immer, jeder, der bei Full House ist, ist special.
Ja.
Mit anderen Worten, keiner ist
special. Okay, ich mach's.
ja. Genau, nee, ey, was ich sagen wollte, Erweckung. Leute, die Zeit ist reif.
Yes.
Ja.
Und wir sind mittendrin. Wir müssen auch nicht bis Pfingsten warten. Pfingsten kann die Cherry on top werden.
Genau.
Aber und es wird unangenehm. Mhm. Ich war letztens bei Gebetshaus, habe ich Zeugnis gegeben. Erweckung kann oder wird unangenehm.
Mhm.
Daniel hat es beschrieben als kontrolliertes Chaos. Aber lasst uns nichts zurückhalten.
Ja.
Und lasst dem Heiligen Geist und Jesus alles geben.
Denn dafür leben wir eigentlich.
Ja, und ich glaube, wir sehen die erste Frucht im Moment. Ich glaube, wir haben die Zehnten bereit dafür, dass wir können das Gott geben. Weil er hat schon was angefangen, aber jetzt müssen wir alle auch unser Herz dafür bereit machen, dass wir auch versuchen zusammen und dass wir sind offen für alles, was Gott machen möchte. Und deswegen machen wir diese Fast. Und nicht nur, wir machen das als Gemeinde in diesen 3 Tagen, aber wir fangen schon jetzt an, durch die Woche manchmal zu fasten und so, mit diesem Blick, mit dieser Richtung. Und wir hoffen, dass ihr macht das auch mit. Gott zeigt viel mehr Leute, was Fasten ist und wie stark das sein kann.
Ja.
Und das heißt, dass er hat was. Er vorbereitet uns und er macht was gleich. So sei dabei und macht mit, weil Gott hat etwas groß für uns.
Yes.
Und falls ihr zu Off Power kommt, zu Gebetshaus kommt und nicht wisst, wofür ihr betet, oder ihr einfach in eurer eigenen Gebetszeit betet, Gebetsthemen braucht, betet für einen Mentor oder eine Mentorin.
Ja.
Nice.
Und schaut, wer passt, wo seid ihr, wo sind die Leute aus der Church, wen gibt geistig, genau, wen gibt der Heilige Geist euch aufs Herz. Cool.
Voll gut.
Ja, jetzt gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen.
Außer, see you.